Frau Paulus, das Echo auf die Ergebnisse der Weltklimakonferenz ist, ich drück's mal vorsichtig aus, sehr verhalten. Egal ob aus der Politik, von Expertenseite, sogar vom Bundesverband der deutschen Industrie kommt Kritik. Das reiche alles nicht aus, was da beschlossen worden ist, heißt es. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir haben im Prinzip ein weiteres Jahr verloren. Also die COP sollte ja eigentlich die Umsetzungs-COP sein, aber es ist eigentlich eher eine Wiederholungs-COP geworden. Denn in der Abschlusserklärung finden sich sehr viele exakte Wiederholungen der Formulierungen aus Glasgow, also vom letzten Jahr. Und wir haben bis auf die noch sehr unkonkrete Zusage für einen Fonds für Schäden und Verluste eigentlich nichts Neues erreicht. Und das ist natürlich ganz fatal in der Situation, in der wir uns befinden.
Wenn sich nun alle Seiten so einig sind, dass da eigentlich hätte mehr kommen müssen, woran liegt es denn, dass es eben nicht passiert ist?
Naja, also wir haben beispielsweise in der Abschlusserklärung hat die EU sehr stark dafür gekämpft, dass die globalen Treibhausgasemissionen vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen müssen. Dass es also innerhalb der nächsten 3 Jahre dann der Wendepunkt erreicht werden muss. Und da waren Russland und Saudi-Arabien dagegen. Und die Abschlusserklärung muss nun mal einstimmig verfasst werden. Und damit haben sich die Bremser, die eben weiter fossile Brennstoffe auch verkaufen wollen, wieder durchgesetzt. Und bei Schäden und Verlusten, es hat sehr, sehr lange gebraucht, um eine Strategie zu finden gegen die, ich sag jetzt mal, strategisch sehr kluge Positionierung von China. China ist im Vorfeld auf viele arme Länder zugegangen, auf die eben Teil der G77 sind und hat gesagt, hört mal, man hört euch ja gar nicht richtig zu und ihr habt ja wirklich berechtigte Ansprüche und wie wäre es denn, wir stellen uns mal an eure Seite. Und daraufhin haben natürlich viele von den Ländern, die sich ja zu Recht nicht gehört fühlen, gesagt, naja gut, dann machen wir das mal. Und China hat dann gesagt, okay, wir brauchen einen Fonds für Schäden und Verluste, basierend auf Anhang 1 und 2 von Rio, also von 1992, wo halt China selber noch Entwicklungsland war. Ja, sprich, China sagt, wir brauchen so einen Fonds und wir wollen am besten selber was daraus haben. Mhm. Und diese Strategie hat die EU erst sehr spät aufbrechen können. Und in der Abschlusserklärung ist zu diesem Loss and Damage, also Schäden- und Verlustefonds, jetzt zumindest die Sprache drin, dass die am stärksten, verwundbarsten und die ärmsten Länder von diesem Fonds profitieren sollen. Mhm. Wie der dann genau ausgestaltet wird, wird sich zeigen, aber das ist wirklich ein echter Fortschritt. Das ist das erste Mal, dass in der Abschlusserklärung ein Fonds für diese Schäden und Verluste explizit angelegt ist. Das ist jetzt das, was ich als Positives von dieser COP auch mitnehme.
Aber was gerade diesen Fonds angeht, da gibt es ja eben doch noch sehr viele offene Fragen. Zum Beispiel eben auch, wer da wie viel Geld überhaupt einzahlen soll. Glauben Sie denn daran, dass dieser Fonds wirklich etwas ausrichten kann, dass da überhaupt Geld reinfließt am Ende?
Ich glaube schon, dass da Geld reinfließt. Also die EU hat ja zur Bedingung gestellt, dass es nicht für alle Entwicklungsländer ist, sondern nur für die verwundbarsten und dass auch alle einzahlen, die die Möglichkeit dazu haben. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sollen jetzt im Frühjahr 2023 Details ausarbeiten, wie ein solcher Fonds aussehen könnte und damit der dann an der COP28 auch beschlossen werden kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass da innerhalb des globalen Nordens, also die USA haben gesagt, sie können sich da was vorstellen, Japan hat gesagt, sie können sich da was vorstellen, dass es da also Geberländer geben wird.
Zumindest in der Europäischen Union herrscht ja auch die Meinung vor, eben mehr zu tun für den Klimaschutz. Was kann denn die Europäische Union jetzt machen?
Also die Europäische Union hat es ja leider versäumt, im Vorfeld ihr Klimaziel zu erhöhen. Da hatten wir Grünen immer wieder für gekämpft, immer wieder Herrn Timmermans, das ist der Klimakommissar, also sozusagen der Klimaminister der Europäischen Union, aufgefordert, auch das, was wir heute schon beschlossen haben. Wir haben ja das Klimagesetz, was eben sagt, mindestens 55% Emissionsminderung gegenüber 1990 bis 2030. Und die nachfolgenden Gesetze, sei das jetzt Emissionshandel, Erneuerbare Energiengesetz, Effizienz, also die sozusagen für die Umsetzung dieses Klimagesetzes gedacht sind, die sind ja in Verhandlungen und sind zum Teil auch schon beschlossen. Und zwar sowohl LULUCF, das heißt die Effekte von Landnutzung, Landnutzungsänderungen und eben auch CO2-Senken wie Wäldern und auch die sogenannte Effort-Sharing-Regulation, also alle Emissionen, die nicht im Emissionshandel sind, die sind bereits in Parlament und Rat ausverhandelt. Und mit den Ergebnissen hätte man auch im Vorfeld schon sagen können, können, wir sind bei -57%. Das hat Herr Timmermans dann auf der COP selber auch verkündet. Es wäre gut gewesen, wenn er das im Vorfeld getan hätte, um eben auch mehr Länder unter Druck zu setzen, ihre eigenen Klimaziele zu erhöhen. Und in der Abschlusserklärung findet sich jetzt leider eine ganz merkwürdige Formulierung, nämlich, wenn es neue Ziele gibt, dann dürfen die nicht verpflichtend sein und es darf keine Strafmaßnahmen geben. Und im Endeffekt hat sich da auch wieder die fossile Lobby durchgesetzt, was ich wirklich als sehr positiv wahrgenommen habe, auch in den Gesprächen, die ich bilateral geführt habe, ist, wie stark sich insbesondere unsere Außenministerin und die Klimasonderbeauftragte, aber auch die beiden anderen Ministerinnen, die da waren, die Umweltministerin, die Entwicklungshilfeministerin, dafür eingesetzt haben, dass es Klimapartnerschaften gibt, beispielsweise mit Kenia, dass also Deutschland Kenia dabei unterstützt, die erneuerbaren Energien bei sich stärker auszubauen. Weil natürlich müssen wir unsere eigenen Emissionen senken, aber wir müssen natürlich auch dabei helfen, dass es weltweit der Fall ist. Und gerade in den Ländern des globalen Südens ist der Zugang zu der Technologie oft noch verwehrt, zum Beispiel, weil der Strommarkt geschlossen ist.